TaxPod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Episode aus der Reihe BFH-Rechtsprechung. Dieses Mal wieder 30 Minuten und wir haben eine Besonderheit. Wir wollen heute nicht nur über den BFH sprechen, sondern einen kleinen Exkurs auch zum Bundesverfassungsgericht unternehmen. Mit mir sitzen hier virtuell verbunden Christian und Jens. Seid gegrüßt, ihr beiden.
Hallo Götz.
Und wir müssen ja auch dazu sagen, wir verbinden mal wieder zwei
Monate. Ich wollte es gerade sagen, Götz. Selbstbewusst sind, ein bisschen uns entschuldigen.
Dass wir, glauben, dass wir auch das in der Zeit unterbringen. So, ihr Lieben, lasst uns loslegen mit dem Verfassungsgericht. Wir schieben das mal vor.
Ja, das passt ja auch. Ist ja auch das höchste Gericht, was wir in Deutschland haben. Deswegen, wir können von einem Fall berichten, ein Beschluss, der in dem letzten Monat ergangen ist, der zur Aussage hat, dass beim Fremdvergleichsgrundsatz, wenn wir den prüfen, dass wir auf keinen Fall nur auf die Schriftlichkeit als Tatbestandsmerkmal abstellen müssen, sondern letztlich alle Indizien prüfen müssen. Und wenn ein Vertrag nicht schriftlich geschlossen wurde, ist das zwar ein Indiz, dass es vielleicht nicht fremdüblich ist, aber keinesfalls ein Ausschlussgrund.
Genau. Das und hier ist die Aussage. Hier war es ja so, dass eben der Steuerpflichtige eben in seinem Unternehmen dort eine Notfertigung etabliert hatte, aber eben die Verträge nicht in place. Aber er hat das natürlich alles so gelebt, ja, und auch umgesetzt in Zahlen. Ja, und das Finanzgericht war gar nicht darüber erfreut und das Finanzgericht wollte auch irgendwie keine Zeugen dazu hören, wie das eigentlich irgendwie generell so umgesetzt wurde, sondern das Finanzgericht hat sich einfach auf den Standpunkt gestellt, gibt keinen Vertrag, dann kann schon deshalb nicht fremdüblich sein. Ne? Und da muss man sagen, Christian, als die Entscheidung kam, so habe ich dich ja sogar noch damit vor dem Finanzgericht in Köln haben wir gestanden, glaube ich, oder? Köln hatten wir einen Termin, habe ich Christian sogar in den Arm genommen, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass wir diesen Fall gewonnen haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja einfach so gering. Und der war doch relativ deutlich, muss man sagen, der BFH, das Bundesverfassungsgericht, Christian, ja.
Genau, wir können den entscheidenden Satz aus meiner Sicht ja kurz zitieren, der lautet, die Entscheidung des Finanzgerichts ist unter keinen denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar und das ist schon ziemlich deutlich gewesen.
Ja, muss man so sagen, genau. Kommt nicht so häufig vor, dass eben auch Urteilsverfassungsbeschwerden so durchgehen, aber eben, wir haben das damals auch so empfunden, muss man sagen, Christian, dass wir eben nicht mit allen Punkten gehört wurden, das Gericht sich da eben da über die Tatsachen hinweggesetzt hat, sondern sich allein auf diese formellen Aspekte gestützt hat. Also ich glaube, für unsere Zuhörer ist das interessant, ja, dass eben allein das Formelle eben nicht ausschlaggebend ist.
Ganz genau. Und weil wir schon beim Bundesverfassungsgericht waren und Steuerrecht dort in die Suche eingegeben haben, haben wir noch zwei Fälle, die wir ganz kurz nur erwähnen, dass so ein bisschen auch das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zeigt. Das eine ist eine Formalie für alle Steuerberater vielleicht relevant. Das Bundesverfassungsgericht, das ging ja auch durch die Medien, hat entschieden, dass die Nutzung des besonderen Steuerberaterpostfaches nicht wie bislang von Finanzgerichten vertreten ab dem 01.01.2023 verpflichtend ist, sondern es in diesem Zeitpunkt eben noch keine umfassende Pflicht gegeben haben kann, weil das noch nicht voll einsatzbereit war, weil noch nicht alle ihre Zugangsdaten hatten und weil dieser Fast Track, der da etabliert wurde, ausdrücklich nur freiwillig war, den musste man nicht nutzen. Und wenn man dann eben keinen Zugang hatte, dann kann ein Schriftsatz, der bei Gericht auf herkömmliche Weise eingereicht wurde, also nicht elektronisch, kann nicht zur Unzulässigkeit der Klage führen. Das ist für die Vergangenheit vielleicht relevant, wenn man noch solche Fälle hat und betrifft das Steuerberaterpostfach. Der zweite Fall, den man noch vom Verfassungsgericht nur so mehr als Anekdote berichten kann, da geht es um die Frage, gibt es, das ist eine Vorlage des Bundesfinanzhofs, das hatte das frühere Aktenzeichen beim Bundesfinanzhof 1R, 4 aus 13, also kein ganz neuer Fall, der wurde vorgelegt dem Bundesverfassungsgericht und da ging es um die Frage, ob wir hier einen zulässigen Treaty Override im § 50d Absatz 10 haben. Das ruhte dann eine Weile beim Bundesverfassungsgericht und jetzt ist rausgekommen, dass diese Vorlage inzwischen sich überholt hat, weil sich die Rechtsprechung zu Feststellungsbescheiden beim Bundesfinanzhof geändert hat und die Rechtslage aber auch bei der Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht noch unverändert sein muss, wie bei dem im Zeitpunkt der Richtervorlage. Und weil die Rechtslage sich jetzt geändert hat, hat sich die Frage möglicherweise erübrigt. Und das hat auch der Bundesfinanzhof so gesehen, sodass er seine Vorlage wieder zurückgenommen hat und jetzt das Verfahren unter dem neuen Aktenzeichen 1R13 aus 25 weiter fortführt. Und wenn man die Aktenzeichen-Nummerierung kennt, dann erkennt man, wie viele Jahre zwischen dem Anhängigmachung beim Bundesfinanzhof und jetzt wieder zurückgeben an den Bundesfinanzhof, ohne dass man in der Sache weitergekommen ist, vergangen ist, wie viele Jahre vergangen sind. Das ist natürlich schon eine Zeit. Also zwischen 13 und 25 jetzt wieder in den Verfahrensstand von 13 zurückversetzt sein, das ist natürlich für den Rechtssuchenden nicht unbedingt erfreulich.
Genau, und wir kommen ja gleich dazu, Christian, also da am Ende, wenn du wir über mündliche Verhandlungen berichten. Wir haben ja auch zwei mündliche Verhandlungen miterlebt, wo es auch so in dem Dunstkreis um verfassungsrechtliche Fragen ging und über die Frage, ob man Dinge doch vorlegt oder nicht, und wo eigentlich das Gericht ja auch vor dem Hintergrund dieser Entscheidung eigentlich zum Ausdruck gebracht hat, man sollte schon auch als Gericht vielleicht eher versuchen, bevor man vorlegt, weil es eben so sehr lange dauert, ja, und im Grunde sich in der Zwischenzeit Dinge einfach tun können und dann alle enttäuscht sind, weil sich vielleicht die Rechtslage geändert hat, dass man vor dem Hintergrund doch vielleicht eher versucht, durch eine verfassungskonforme Auslegung oder vielleicht sogar durch eine Auslegung contra legem, ja, wenn letztlich da eine Lücke im Gesetz ist, dass man die verfassungsrechtlich versucht zu schließen, anstelle den Weg dann zum Verfassungsgericht zu suchen. Ja. Aber wenn man den sucht, auch das ist das Takeaway, glaube ich, aus dieser Entscheidung, ja, ich glaube, dann muss das so gut begründet sein und eben muss man, glaube ich, doch einen relativ großen Aufwand betreiben. Das wissen die Gerichte und deswegen schrecken sie ja häufig davor zurück, das zu machen. Ne?
Ganz genau. Vielleicht noch ein Nachtrag, die Aktenzeichen zu den Fällen. Das mit dem Fremdvergleich ist 2 BVR 172 aus 24. Das ging also schnell. Das mit dem Steuerberaterpostfach ist 1 BVR 1718 aus 24. Und das mit der Zurücknahme der Richtervorlage der konkreten Normenkontrolle, das ist 2 BVL 15 aus 14.
Schön. Dann gehen wir zurück zu unserem Hauptgericht unserer Podcast-Reihe hier, dem Bundesfinanzhof. Und wir beginnen mit einem Fall, der uns wirklich auch umtreibt. Und zwar ein Fall des ersten Senats, Aktenzeichen 1R5 aus 24 vom 26. März 2025. Und es geht um die Entstrickungsnormen § 413 und § 414 und die Frage, ob eine Entstrickungsbesteuerung erfolgen muss bei einer Überführung in ausländische Betriebsstätten. Ich schildere kurz den Sachverhalt. Ausländische, niederländische BeWien waren an zwei Schwester-Kommanditgesellschaften GmbH und KKG beteiligt. In der einen war IP, irgendwelches Know-how, auch geschützte Rechte, die wurden erst an die Schwestergesellschaft übertragen, was ja nun inzwischen geht, nach 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 4, im Nachgang zum Bundesverfassungsgericht, darüber hatten wir auch berichtet, ist bekannt, und wurden, also das war noch zu Buchwerten möglich und ist dann aber im Nachgang in eine niederländische Betriebsstätte überführt worden, indem nämlich diese zweite GmbH und KKG dann diese niederländische Betriebsstätte eröffnet hat durch Anmietung entsprechender Büros in Holland. So, und die Frage an der Stelle, ist das eigentlich entstrickt worden? Und Jens, ich glaube, also relevant ist nicht nur, was da im Urteil jetzt hier zu entscheiden war, sondern eben auch die Side Remarks des BFH, wie man eigentlich 413 im Verhältnis zu 414 liest. Vielleicht willst du da mal ein kleines bisschen ausholen, weil das schon ja auch, also eine sehr starke Aussage hier ist für sehr wenig Begründung und mit relativ weitreichenden Auswirkungen.
Das muss man schon sagen, genau. Die Entscheidung ist relativ apodiktisch und ich sage auch gleich was dazu, warum ich glaube, dass das der BFH so gemacht hat. Aber der 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG sagt ja mal vereinfacht, dass eben dort in der Besteuerung durchgeführt werden soll, ja, in Form einer Entnahme dann in der fiktiven, wenn das deutsche Besteuerungsrecht an diesem Wirtschaftsgut beschränkt oder ausgeschlossen ist. Ja, das heißt hier dieses IP, man würde sich fragen, ist das durch die Übertragung von der deutschen GmbH und Co. KG auf die niederländische Betriebsstätte, ist das deutsche Besteuerungsrecht an diesem IP ausgeschlossen oder beschränkt worden? Ja, das ist im Grunde eigentlich die Frage. Damit hat sich aber der BfH überhaupt gar nicht beschäftigt, weil es auch einen 4 Absatz 1 Satz 4 ESDG gibt. Der ist eben durch das JSDG 2010 eingeführt worden. Das war so ein bisschen so ein Reparationsgesetz, muss man sagen. Ja, weil immer die Frage auch war, ja, wann liegt das jetzt eigentlich genau vor? Und die Frage ist, wann sind welche Betriebsstätten und finale Entnahme? Also das ging ja alles hin und her. Und dann hat der Gesetzgeber einfach gesagt, also soll insbesondere dann so ein Fall vorliegen der Entstrickung, wenn das in eine ausländische Betriebsstätte von einer inländischen ausländischen Betriebsstätte überführt worden ist. Und da sagt der BfH, ja, das ist jeder Fall. Und ich muss gar nicht mehr prüfen, ob Deutschland das Besteuerungsrecht hat oder nicht. Und sagt das wirklich in sehr apodiktischer Form. Im Schrifttum ist das umstritten gewesen. Ja, also da gab es Stimmen, die haben gesagt, das ist halt wie es ist. Das ist halt hier eine Typisierung. Und dann, wenn die Typisierungsvoraussetzungen vorliegen, dann ist es eben so. Und andere haben natürlich gesagt, nee. Da steht natürlich einfach der 4 Absatz 1 Satz 3 ESDG davor. Und das gehört schon ein bisschen mit dazu, dass das deutsche Besteuerungsrecht auch ausgeschlossen oder beschränkt ist. Ja. Und ich halte das ehrlich gesagt auch für richtig, dass man das prüft. Ja, weil man stellt sich hier mal nur vor, da wäre ein Wirtschaftsgut, bei dem Deutschland sozusagen unstreitig das Besteuerungsrecht behält. Also ich stelle mir vor, eine deutsche Immobilie ist da drin und diese deutsche Immobilie wird jetzt von dieser GmbH und Co. KG auf eine ausländische Betriebsstätte übertragen. Ja, und da soll jetzt eine Entstrickung stattfinden, ja.
Da passiert überhaupt nichts abkommensrechtlich. Das Besteuerungsrecht bleibt komplett in Deutschland. Ja. Ja. Und dann sagt man nur, weil das jetzt ist. Also
auch die Fälle, man kann die Fälle auch anders bilden. Was ist, wenn das letztlich in eine ausländische Betriebsstätte geht und da gar kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht und Deutschland das deutsche Besteuerungsrecht gar nicht angepackt wird? Man muss einfach ganz klar sagen, ich glaube, da ist einfach ein Webfehler in so ein bisschen in der deutschen Denke. Ja, dass man sagt, so ja, der Gesetzgeber darf halt fingieren, der darf auch typisieren und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann passt das auch und man lässt eben den Gegenbeweis nicht zu. Aber das ist nicht richtig, ja, weil nämlich das natürlich auch alles, was hier passiert, ist natürlich auch grundrechtsrelevant. Das beschränkt einen in Freiheitsrechte, das beschränkt einen in auch Artikel 14 und das ist ja auch in Ordnung. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass hier besteuert wird, ja. Aber wenn eine Besteuerung stattfindet, obwohl überhaupt gar nichts passiert ist, obwohl Deutschland gar nicht das Besteuerungsrecht verloren hat, dann muss von Verfassungswegen im Wege einer Verhältnismäßigkeit mir immer die Möglichkeit zur Verfügung stehen, diesen Vorwurf, der mir gemacht wird, mit einer Fiktion oder mit einer Typisierung, den zu entkräften. Der EuGH macht das. Ja? Ja, man kann den EuGH mögen oder auch nicht, aber das tut er, ja? Indem er halt bei den Grundfreiheiten am Ende immer danach fragt, ist das wirklich das mildeste Mittel hier gewesen? Und gibt es bei einer Typisierung die Möglichkeit, dass der Steuerpflichtige den Gegenbeweis führt? Und wenn er das kann, dann ist das auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch die richtige Vorgehensweise.
Zumal man ja, also diese Norm, das im Grunde genommen in ihrer Komplexität nicht verdient hat, mit so zwei Sätzen so abgeurteilt zu werden, weil ja man sich da auch viele andere Fragen stellen kann. Was ist überhaupt eine Betriebsstätte? Im Sinne des 413, ist das eigentlich die nationale oder ist das die abkommensrechtliche oder muss es darauf ankommen, was man für einen Fall hat, mit DBA, ohne DBA? So eigentlich muss es ja immer der Begriff sein, der zur Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts führt. So, das sind halt viele Fragen, die hier nicht vorkommen.
Ja.
Aber so ist es.
Und ich glaube, ich hätte das Gefühl, der BfH war hier so apodiktisch, weil eben der Fall so klar eigentlich, glaube ich, gelegen war, dass es dann wirklich das deutsche Besteuerungsrecht ausgeschlossen war. Und hat sich dann halt aber trotzdem einfach gemacht und gesagt, guck mal, steht das da auch drin. Aber es war unnötig, das in so einer apodiktischen Form da zu begründen.
Ja, so, dann rankt der Fall noch weiter, beschäftigt sich jetzt noch mit den Fragen, ob das eigentlich hier ein rückwirkendes Gesetz war, Ausführungen zu unechter und echter Rückwirkung. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr so richtig reingehen. Auch die Grundrechtskonformität des 413 noch, genau was du sagst, wird auch sehr schlicht im Grunde genommen bestätigt, anders als wie du es gerade gesagt hast. Ob das von einem EuGH wirklich so halten würde, ist, glaube ich, eine große Frage. Also ob das wirklich so sicher ist. Kann man, glaube ich, sollte man jetzt nicht mehr dazu sagen, die eigentlich zentrale Aussage ist, die da eigentlich so en passant getroffen wurde.
Genau, aber in der Tat, Götz, das ist natürlich, glaube man sollte die Flinte dann nicht ins Korn werfen an der Stelle, ja, und sagen, so, dann ist jetzt einmal das abgeurteilt und dann geht da kein Weg mehr hin. Wahrscheinlich muss man sich dann tatsächlich mal EU-rechtlich das dann später vielleicht nochmal anschauen und schauen, ob das nicht dann doch nochmal in einem anderen Verfahren, ob dann ein Gericht bereit ist, das dem EuGH vorzulegen, vor diesem Hintergrund, ja, dass man sagt, es muss die Möglichkeit des Gegenbeweises muss einfach geführt werden können.
Gut. Nächster Fall, etwas, was uns jetzt im Umkehrschluss sehr freut. Es geht mal wieder um die Grunderwerbsteuer, aber ganz einfach, keine Sorge. ist ein ADV-Beschluss des BfH, 9. Juli 2025. Aktenzeichen ist 2B13 aus 25 und es geht im Grunde genommen um die Signing-Closing-Problematik. Ob das eigentlich so gerechtfertigt ist. Und hier der BfH mit ausgesprochen klaren Worten: in einem Fall, in dem Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft verkauft wurden, einer ganz normalen Transaktion, Signing war am 11.03.2024, Closing am 29.03., also noch nicht mal einen Monat danach, das Closing wurde auch nicht angezeigt vom Steuerpflichtigen. Und dann im Mai kommt das Finanzamt und setzt eben zweimal Grunderwerbsteuer fest, einmal aufs Signing und einmal aufs Closing, eben einmal auf den wegen 1 Absatz 3, Übertragung vereinigter Anteile, bei dem ja das schuldrechtliche Rechtsgeschäft relevant ist, und dann eben ein 1.2b, bei dem der Anteilsübergang im Closing relevant ist. Also, und das ist ja so in diesem 16 Absatz 4a auch so angelegt. Die Diskussion, die kennen inzwischen ja alle, dass man eben das wenn das auseinanderfällt, Signing und Closing, im Grundsatz beides mal steuerpflichtig sein soll, so jedenfalls die Dogmatik da von diesem 16 Absatz 4a. Und dann, wenn beides angezeigt wird, dann muss eben das eine zurücktreten. Und dadurch, dass hier nicht ordentlich angezeigt wurde, passiert das eben nicht. Und dann hat man hier zweimal Grunderwerbsteuer auf denselben Vorgang. Ja, und hier Christian, Jens, sehr schöne Aussagen vom BfH, dass das ja so nicht sein kann.
Genau, wir haben ja das, wenn man das so mit nicht Steuerexperten bespricht, so einen Fall, dann würde jeder sagen, das ist doch absurd. Also zumindest jeder Jurist, der weiß, es gibt ein Verpflichtungsgeschäft, ein Verfügungsgeschäft und es gibt eine Steuer drauf, wenn ein Grundstück den Eigentümer wechselt, würde sagen, ja gut, dann knüpfen wir von mir aus an beides an, aber es kann ja nur einmal Steuer festgesetzt werden. Und das sagt jetzt mit anderen Worten der BfH aber auch, und das ist die gute Nachricht. Der macht das fast genauso apodiktisch wie unser letzter Fall an 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz fest. Und da steht eben drin, wir besteuern das nur, soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b ausscheidet. Also der Wechsel im Gesellschafterbestand 2b wäre hier relevant. Und weil es den hier gab und weil das Finanzamt auch wusste, dass es den gab, können sie nicht besteuern nach 1 Absatz 3. Das ist die Aussage, die der BfH sehr schlicht und klar trifft.
Ja, und dazu ist
so
auch richtig.
So ist der 1 Absatz 3 zu verstehen. Genau. So ist der 1 Absatz 3 zu verstehen. Wie soll es sonst sein? Und er sagt dann eben so, was da hinten im 16 steht, das passt eben dazu nicht zusammen und widerspricht halt hier dem 1 Absatz 3. Und der ist der materielle Steuer.
Der Tatbestand, ja, genau.
Und das entspricht ja auch dem Rechtsgefühl, muss man sagen. Also wir haben jetzt ja gerade, sind hier gerade in einer größeren Transaktion, auch mit Signing, Closing und diesem ganzen Anzeigedöns, das hatte sich zwischen Signing, Closing ein bisschen hingezogen. Und Mandanten verstehen das ja überhaupt nicht, ja. Also jedenfalls Menschen, die mit Steuern nichts zu tun haben, ja, die fassen sich am Kopf und sagen, warum soll für diesen einen Vorgang mehrfach Grunderwerbsteuer anfallen? Das kann ja nicht richtig sein. Ja, und dann noch dieser ganze Bohai, der um diese blöden Anzeigen gemacht wird. Ach, habe ich da noch irgendwas vergessen? Irgendein Löffel, der irgendwie auf dem Tisch lag von diesem Grundstück und jetzt soll die Anzeige unwirksam sein und jetzt gibt es zweimal Grunderwerbsteuer. Das geht halt einfach nicht. Ich muss sagen, das ist auch einfach unmöglich, dass die Finanzverwaltung hier zweimal dann Grunderwerbsteuer festsetzt. Ja, also das widerspricht jedem vernünftigen Rechtsempfinden. Und man kann nicht auf der einen Seite sagen, so Cum-Ex findet man doof. Ja, und natürlich findet man das doof, dass eine Steuer, die man nur einmal bezahlt hat, zweimal erstattet wird. Aber man findet es genauso doof, dass wenn ein Grundstück hier einmal bewegt wird, dass man dafür zweimal Steuern haben will, obwohl der gesetzgeberische Wille ganz klar ist, dass da einmal eine Grunderwerbsteuer anfällt. Also ich glaube, da muss ich auch im Mindset mal ein bisschen was tun, weil wir sehen auch ausländische Investoren, die hier mit Transaktionen unterwegs sind, die finden das total abschreckend, mit Deutschland was zu machen, weil einfach so ein Verhalten, einfach, das ist einfach ungebührlich.
Punkt. So, nächster Fall geht in eine ähnliche Richtung und ist auch wieder ein ADV-Beschluss, und zwar vom zweiten Senat, 2B43 aus 24, Beschluss vom 6. Juni 2025 und betrifft diesmal aber nicht die Grunderwerbsteuer, sondern die Erbschaftssteuer und ist etwas, was wir auch nach gesundem Menschenverstand auch schon so entschieden hätten wie der BFH. Und zwar geht es um den Tatbestand 7 Absatz 8 des Erbschaftssteuergesetzes, der im Wesentlichen sagt, wenn hier Kapitaleinlagen disquotal in eine Kapitalgesellschaft geleistet werden, die eben die anderen Gesellschafter durch eine Werterhöhung des Anteils bereichern, dann ist das eben erbschaftssteuerpflichtig und schenkungssteuerpflichtig. Und die Situation war hier aber so, dass im Grunde genommen über Abreden, sogar in der Satzung, sichergestellt war, dass Einlagen auch nur denjenigen zugute kamen, die sie gemacht haben. Der Sachverhalt war im Grunde genommen so: drei Gesellschafter einer GmbH, 50-30-20% beteiligt. Und diese GmbH hat, war so ein Beteiligungsholding, die hat Töchter gekauft. Und der Gesellschaftsvertrag war so ausgerichtet, dass man nur insoweit am Gewinn partizipiert, wie man auch Geld für die jeweilige Beteiligung reingeschossen hat. Also mit anderen Worten, Unternehmen 1 wird gekauft, die Gesellschafter fragen sich, wer gibt hier eigentlich Geld mit? Dann sagt nur einer von denen, ich gebe Geld mit, dann kriegt aber auch nur er die Beteiligungserträge aus dem Unternehmen, wie so eine Art ja, Tracking-Stock, wie, dass die das Unternehmen im Grunde genommen den Gewinn der Holding GmbH aufteilen in die Sparten und hier eben in die Beteiligungsgesellschaften darunter. Ja, und einer hat halt immer nicht mitgezogen hier, hat dementsprechend aber auch keine Gewinnansprüche im Grunde genommen entwickeln können und das Finanzamt hat daran dass die anderen dann eingelegt haben, eine Werterhöhung bejaht und eben letztlich da steuerfest gesetzt.
Was ja gut ist, muss man sagen, Götzl, ist ja eigentlich nur sozusagen, setzt sich ja im Grunde fort zu den Textpots, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, zu den ertragssteuerlichen Konsequenzen von diskutabler Gewinnausschüttung, muss man sagen, jetzt ist das auch erbschaftssteuerlich abgesichert. Ja, wobei ich wirklich mir die Frage hier gar nicht erst gestellt hätte, zumal das ja hier sogar in der Satzung geregelt war, ja, dass letztlich da diese Tracking-Stocks existieren oder jedenfalls die Wertzuwächse eigentlich immer dem verursachungsgerecht zugeordnet werden, der auch investiert hat. Und ich meine, der BFH hat sogar gesagt, also das müsst ihr auch nicht mal in einer Satzung machen, das könnt ihr auch schuldrechtlich untereinander vereinbaren, das ist auch in Ordnung, ja, und das ist richtig.
Genau, wichtig ist, wir haben keine Vermögensverschiebung von dem einen auf den anderen und egal wie ich das sicherstelle, wenn das sichergestellt ist, ist ja. Es auch keine Schenkung, ist auch ziemlich eingängig in der Systematik, ja.
So, nächster Fall, ein hauseigenes Gewächs, hier von uns wieder Erbschaftssteuer, zweiter Senat, 2R34 aus 22 vom 19. März 2025. Und es geht um die Besteuerung einer widerrufenen Schenkung. Ein Überträger hat seiner Tochter Unterbeteiligungen eingeräumt an verschiedenen Kommanditgesellschaften. Diese Übertragung, die ist noch im 2009 erfolgt, jetzt also 2008 noch im alten Erbschaftssteuergesetz und war im Rahmen der Betriebsvermögensverschonung begünstigt. Diese Tochter ist dann eben Mitunternehmerin geworden und ein paar Jahre später ist diese Übertragung widerrufen worden.
In der Zwischenzeit gab es aber Gewinne, muss ich sagen. In der Zwischenzeit sind ein paar Gewinne zugeflossen, genau, der Tochter.
Und Widerrufsgründe waren ja, die Geburt einer weiteren Tochter, aber auch ein Schenkungssteuerwiderruf, weil die Schenkungssteuer zu hoch war. Und letztlich behält also aber nach diesen Widerrufsklauseln, die da vorbehalten sind, die Tochter die Gewinne, die angefallen sind. Und die Frage ist, wie wird das jetzt besteuert? Und in dem gibt ja den 29 Erbschaftssteuergesetz. Der zu einem Entfall führt der Erbschaftssteuer, die ursprünglich festgesetzt wurde, weil es eben rückabgewickelt wird, untechnisch gesprochen. nur dass eben diese Nutzungen bei der Tochter verbleiben. Und da ist jetzt die Frage, was macht man mit diesen Nutzungen? Das Gesetz sagt ja, dass die wie ein Nießbrauch eben zu versteuern sind, wie die Übertragung eines Nießbrauchs zu behandeln sind. Und die Frage ist jetzt im Grunde genommen, unterfällt diese Bereicherung, die noch bei der Tochter geblieben ist, auch der Begünstigung oder tut sie das nicht?
Genau, und vielleicht zum Hintergrund, das wurde bislang diskutiert in der Literatur unter der Frage, hat sie mit Eingreifen der Regelung des 29, also dem Wegfall der Steuer und dem Widerruf der Schenkung, hat jetzt hier der Beschenkte dann ein neues Wirtschaftsgut oder eine neue Sache zugewendet bekommen, nämlich diesen fiktiven Nießbrauch? Oder aber ist nur sozusagen der Großteil rückabgewickelt worden, nämlich die Zuwendung des Mitunternehmeranteils hier und ein Stück als Nießbrauch bei dem Beschenkten verblieben. Und die zwei Meinungen standen sich bislang gegenüber und hier hat der BfH relativ deutlich Partei für die Meinung ergriffen, es wird da nichts Neues geschenkt, jetzt kommt nicht irgendwie rückwirkend durch, es wird nicht die ganze Schenkung rückabgewickelt und dann kommt ein neuer Nießbrauch, der geschenkt wird, sondern es wird eben nur das rückabgewickelt, was nicht beim Beschenkten verbleibt. Also hier die Substanz, die Erträge verbleiben. Und dann schauen wir uns an, sind die Erträge, wenn denn direkt dieser Nießbrauch an den Mitunternehmerteil zugewendet worden wäre, wäre das auch begünstigt gewesen und verschont worden. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auch weiterhin so.
Ja, man muss sagen, wenn die Quelle im Grunde begünstigt war, ja, so kann man es ja runterbrechen, dann bleiben auch die Erträge, die in der Zwischenzeit bei dem Beschenkten angefallen sind, eben auch begünstigt.
Genau, vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wer uns aufmerksam lauscht, der hat dieses Ergebnis schon erahnen können. Wir haben darüber in der letzten oder vorletzten Folge berichtet aus der mündlichen Verhandlung. Da hat sich das auch schon so angekündigt.
Der Hinweis von dir, Götz, war ja auch nochmal richtig. Ja, dass wir haben uns ja im Nachgang jetzt auch nochmal gefragt, Mensch, wie verhält sich das eigentlich auch zu den Nachbehaltensfristen, die wir dann ja bei dem begünstigten Vermögen bei der Übertragung haben. Aber so wird das, wenn das verständlich richtig ist, spielt das überhaupt keine Rolle, ja, weil es ist widerrufen, damit gibt es auch eigentlich die Schenkung nicht mehr. Es kam nur darauf an, ob es in der Zwischenzeit die Quelle begünstigt war und dann bleibt es das auch.
So, dann kommen wir zu einem ertragsteuerlichen Urteil, dessen Relevanz wahrscheinlich eher dogmatischer Natur ist teilweise. Also ich will jetzt nicht die ganze Spannung rausnehmen, bevor wir überhaupt angefangen haben, aber wir machen es in gebotener Kürze.
Es sind eigentlich zwei Urteile, wenn man es genau sieht.
Nehmen wir direkt zwei, die sind nahezu inhaltsgleich oder jedenfalls in weiten Teilen inhaltsgleich. Und zwar geht es um das Urteil vom 8. Mai 2025, 4R40 aus 22 und ebenfalls vom 8. Mai 4R9 aus 23. Und es geht im Grunde genommen um die Frage, in welcher Feststellungserklärung der Gewerbeertrag bei doppelstöckigen Personengesellschaften zu erfassen ist, wenn an der Obergesellschaft Anteile veräußert werden. Und der Fall, also ganz vereinfacht, war ja so, dass wir im Grunde genommen doppelstöckige Personengesellschaftsstruktur haben, oben eine Holding, darunter lauter Klinik-Kommanditgesellschaften und der Anteil an der oberen Gesellschaft wird verkauft. Hier ist er nicht verkauft worden, sondern es handelte sich um eine Einbringung, die dann nachträglich durch einen Nachbehaltensfristverstoß im Sinne des 22 Absatz 1 zu einer Gewinnrealisierung geführt hat. Das führt argumentativ zu ein paar Volten, die wir aber nicht nachvollziehen wollen. Und eigentlich die Frage, wo muss jetzt dieser Gewinn erfasst werden? Der ist ja so, dass bei der Verkauf und der Aufgabe von Mitunternehmeranteilen, das eben Teil des Gewerbeertrags ist, soweit keine natürlichen Personen betroffen sind. Und hier waren es Körperschaften, also Teil des Gewerbeertrags. Und zwar die Frage bei der Obergesellschaft oder bei den Untergesellschaften, bei den Klinik-KG.
Ja, wenn wir schnell machen wollen, oben. Es ist ausschließlich oben. Wir verteilen nichts auf die stillen Reserven nach unten um. Wir sagen, es ist oben veräußert worden, deswegen fällt der Veräußerungsgewinn oben an. Was unten passiert, ist für die Frage egal.
Genau. Gab eine Literaturmeinung, die auch aus ganz systematisch nachvollziehbaren Gründen im Grunde genommen sagt, das muss aufgeteilt werden, je nachdem, wo die stillen Reserven sind. Das würde ja im Grunde genommen so der Kaskade und den Schachtelprivilegien irgendwie ganz gut entsprechen. So ist es aber eben nicht. Der Wortlaut gibt es nicht her. Das ist, glaube ich, auch ganz überzeugend begründet hier. Hat natürlich hier paar wollten auch, weil unten natürlich diese Kliniken, die wären steuerbefreit gewesen. Aber das interessiert einen natürlich nicht, wenn man den Gewerbeertrag aus der Veräußerung oben festsetzt. Und der zweite Fall, den wir dazu haben, der ist so ähnlich. Das war oben eine Holding, darunter eine atypisch stille Gesellschaft.
Ja, Schiff.
Und da waren Schiffe drin, die eben auch steuerbefreit waren, sodass man da auch gewisse Freude daran gehabt hätte, hier den Gewerbeertrag unten zu haben. Aber hat man nicht.
Ja, sehr schade.
Genau. Ganz kurz noch, haben wir auch vorher gesagt, hat sich auch in der mündlichen Verhandlung so angedeutet.
Ihr habt wirklich das Gefühl da an der Stelle.
Absolut. Cool. So, dann kommen wir weiter zu den Vorhersagen, die wir noch so jetzt treffen für die Zukunft.
Ja, wenn sie so gut sind, dann wird es ja...
Genau, wir fangen an mit einer mündlichen Verhandlung, die Anfang Juni stattgefunden hat schon. Das ist die Verhandlung zum Verfahren 2R30 aus 22. Da geht es um die Frage Ersatzerbschaftssteuer bei einer ausländischen Familienstiftung, die den Verwaltungssitz im Inland hat. Der Fall ist relativ einfach, jedenfalls soweit er jetzt hier relevant ist. Wir haben eine Schweizer Stiftung, die ist nach Schweizer Recht auch rechtsfähig. Die hat ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt und dann hat das deutsche Finanzamt gesagt, ja wunderbar, eine Familienstiftung in Deutschland, da haben wir doch die Erbersatzsteuer. Du bist in Deutschland, zahl die doch bitte. Und dann hat der Steuerpflichtige gesagt, nee, das glauben wir nicht, weil wir sind ja aus deutschem zivilrechtlichen Gesichtspunkt überhaupt nicht rechtsfähig. Und der Tatbestand setzt eine rechtsfähige Stiftung voraus. Wir sind Schweizer Stiftung, kommen nach Deutschland, gehen dabei kaputt und deswegen keine rechtsfähige Stiftung, deswegen keine Erbersatzsteuer. Und da hat sich in der mündlichen Verhandlung, ist lange diskutiert worden, aber auch schon angedeutet, dass das wohl die richtige Ansicht ist, dass hier keine Erbersatzsteuer anfällt. Und das wird auch das Ergebnis sein. Das haben wir, weil es ein Fall aus unserer Kanzlei ist, können das schon so feststellen.
Aber die Frage da müssen wir echt auf die Entscheidungsgründe, bin ich sehr, sehr gespannt, Christian, wie das begründet wurde. Ja, weil man kann sich ja alle möglichen Wendungen hier vorstellen. Man kann sich ja vorstellen, dass der BFH sagt, ja gut, dann ist halt eine nicht rechtsfähige Stiftung und bei einer nicht rechtsfähigen Stiftung gibt es halt keine Erbersatzsteuer. Wäre eine Lösungsmöglichkeit. Ja. B ist, dass er sagt, nee, ist schon überhaupt gar keine Stiftung, ja, weil irgendwie der Ort der Geschäftsleitung oder Verwaltungssitz dieser Stiftung in Deutschland ist und der statutarische Sitz im Ausland. Und es geht halt leider bei einer Stiftung nicht, weil die ihre Rechtsfähigkeit aus dieser Anerkennung hier in Deutschland zieht und die ist ja offensichtlich nicht anerkannt und deswegen tot. Ja. Oder er sagt, das wäre jetzt war ja gar nicht nötig gewesen, ja, diese Anerkennung und das ganze Gedüdel, aber ist deshalb ein Problem, weil das hier ein Drittstaat ist, nämlich eine Schweizer Stiftung. Ja, und bei allen drei Antworten wäre natürlich für uns so wichtig, so in welche Richtung geht das, ja? Also auch natürlich die Schlussfolgerung zu ziehen, dass vielleicht für eine Stiftung aus dem EU-EWR-Staat, vielleicht kann die ja dann künftig ihren Ort der Geschäftsleitung auch in Deutschland haben, ohne kaputt zu gehen. Ja? Oder vielleicht wird es dann eben so ähnlich wie eben bei der Rechtsprechung zu den Gesellschaften, ja, dass eben eine Kapitalgesellschaft, die beispielsweise eben dann ihren Ort der Geschäftsleitung in Deutschland hat und uns wegen Sitzgründungstheorie kaputt geht, da sagt ja der BFH, oder nicht der BFH, sagt der BGH, ja, dass so eine Gesellschaft als Personengesellschaft weiterleben kann. Und dazu würde ja passen, dass wir sagen, na, dann lebt die halt als nichts rechtsfähige Stiftung weiter. Also, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Entscheidungsgründe.
Und das werden wir dann in der nächsten Runde hoffentlich berichten können, wenn das veröffentlicht ist. Genau. Nächster Fall, auch sehr relevant für die Praxis, mündliche Verhandlungen zum Verfahren 4R6 aus 23. Da ist auch schon bisschen berichtet worden in den sozialen Medien. Da geht es um die Frage, die viele Berater und Steuerpflichtige umtreibt. Wie ist es mit den Gebühren bei der verbindlichen Auskunft? Ganz kurz der Fall. Wir hatten hier 8 Beteiligte an einer Gesellschaft, die in mehreren Schritten umgewandelt wurde. Und dann wurde eine verbindliche Auskunft beantragt für diese 8 Gesellschafter, die dann inhaltsgleich für alle 8 auch erteilt wurde. Und das Finanzamt hat dann gesagt, ja, sind ja 8 Beteiligte, deswegen 8 Gebühren und 8 Anträge, deswegen 8 Gebühren. Bitte zahlen Sie sofort. Das ist was in der Praxis uns sehr bekannt ist, dass da relativ simpel einfach auf die Anzahl der Antragsteller mindestens abgestellt
und
wird.
Und Christian, da muss man ja froh sein, dass es nur 8 sind, ja. Also weil wir haben ja auch schon Fälle erlebt, ja, da wurden dann 45 Gebühren festgesetzt.
44,
aber
da waren es 44.
Sein, ja. Aber das war nicht etwa deshalb, weil wir 44 Antragsteller hatten, sondern ach, und dann war der Schritt und jener Schritt und der vielleicht auch gar nicht gefragt wurde.
Ja, und was doch gut in diesen Podcast reinpasst, bei Signing und Closing.
Ja.
Derselbe Tatbestand, oh, den muss man natürlich einmal absichern für 1 Absatz 3, da ist bekanntlich der Anteilserwerber oben der Steuerschuldner, und für 1 2b, da ist die Gesellschaft selbst Steuerschuldner, also derselbe Schritt, 2 unterschiedliche Steuerschuldner, 2 Gebühren.
Ganz genau. So, die gute Nachricht ist, wahrscheinlich wird das nicht das Ergebnis dieses Verfahrens sein und damit ein bisschen vielleicht Rechtsfrieden bei dieser Gebührendiskussion mit den Finanzämtern einkehren. Aus der mündlichen Verhandlung kann man vielleicht berichten, dass das Argument, das das Finanzamt immer gebracht hat, nämlich, naja, wir schauen doch einfach in die Steuerauskunftsverordnung. 1 Absatz 2 steht ja drin, was ein einheitlicher Antrag ist oder ein einheitlicher Fall ist. Da steht das nicht drin mit den verschiedenen Anteilseignern. Deswegen leider sind das also mehrere Gebühren. Und dem erteilt der Bundesfinanzhof vermutlich eine Absage. Der sagt nämlich einmal in der Steuerauskunftsverordnung, da steht zwar was drin, das sind aber Beispiele und ist nicht abschließend. Also kann man da gar nichts rausziehen für Fälle, die da nicht geregelt sind. Außerdem sagt er, selbst wenn man da was rausziehen könnte aus der Steuerauskunftsverordnung, da steht zu Gebühren gar nichts drin. Da steht irgendwie drin, was als ein einheitlicher Antrag zu werten ist. Deswegen kann man da für die Gebührenfrage keinen Nektar saugen. Und außerdem, selbst wenn da was drin stünde zu Gebühren, dann hätte das der Verordnungsgeber nicht regeln dürfen, weil dazu war er nicht ermächtigt. Zu der Frage, welche Gebühren wie festzusetzen sind, da ist der 89 AO einschlägig und das ist auch nicht ausgelagert durch den Gesetzgeber an den Verordnungsgeber. Wir haben hier, sagt der BfH, einen einheitlichen Antrag mit 8 Antragsteller. Wir haben in dem Antrag ist deutlich geworden, das soll Bindungswirkung gegenüber allen Antragstellern eintreten und das Finanzamt hat auch eine einheitliche Auskunft erteilt für alle Antragsteller. Deswegen ist es ein Antrag und deswegen erwarten wir, dass da am Ende auch als Ergebnis rauskommt, dass es eben nur eine Gebühr ist. Muss man auch sehen, wenn das veröffentlicht wird, wie die Urteilsgründe genau aussehen, wie man das dann eben je nach Umstrukturierungsvorhaben für den eigenen Fall anwenden kann oder auch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
Ich verteile das Wildschwein ja ungern, bevor es erlegt ist. Aber,
aber doch.
Das ist eine erfreuliche, das ist schon, also das wäre wirklich sehr zu wünschen, dass das auch wirklich so kommt, weil das ja schon, also was mich persönlich daran so stört, ist, dass das so typischer Fall dafür ist, wie wir hier in Deutschland so emotional die Leute, den Leuten so auf den Keks gehen, dass die keine Lust mehr haben, hier Geschäfte zu machen, weil gewisse Gebühren zu bezahlen stört gar keinen. Wahrscheinlich, selbst wenn die Gebühren für so eine verbindliche Auskunft höher wären, ist wahrscheinlich sogar auch unproblematisch oder wenn man eine Steuer anfällt. Aber dieses Hinterrückse, dann plötzlich 3, 4, 5, 6, 45 Gebühren zu haben, das ist eben was, das macht man einmal und danach hat jemand keine Lust mehr, nochmal in seinem Leben so einen Umwandlungsvorgang durchzuführen. Und das, also das lässt halt Spuren bei den Leuten. Ich verstehe das auch überhaupt nicht, weil das ja von der Geldwirkung her ist das ja zu vernachlässigen am Ende des Tages.
Ja, das, was ich gesagt habe, gehört mit Mindset. Ja. Also ich glaube, da muss ich wirklich ein bisschen was tun. Ja. Also Booster hier gesetzt hin oder her. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, durch solche Dinge einfach den Menschen einfach auch Spaß daran zu geben, hier zu investieren. Und das bringen wir einfach dadurch nicht zum Ausdruck. Also wir bringen eigentlich zum Ausdruck, dass wir das eigentlich nicht wünschen. Es gibt ja da im Grunde auch Ausweichmöglichkeiten, muss man sagen. Also bei den verbindlichen Auskünften ist es ja häufig nicht nur so, dass über die Gebühren da Streit besteht, sondern auch über die Zeitdauer. Und es gibt viele Finanzämter, die das sehr vorbildlich machen und toll, ja, aber auch in anderen Fällen, wo das letztlich doch auch ein bisschen länger dauert. Und da kann man sich dann behelfen mit Steuerversicherungen, ja, die jedenfalls mal in der alten Welt mit vielen Gebühren manchmal vielleicht sogar weniger gekostet haben und schneller ging. Ja. Also eine Steuerversicherung bringt man dann in 1, 2 Monaten an Start und dann kann man das umsetzen.
Genau, und dann haben wir noch 1 oder 2 Verhandlungen, die letzten Verhandlungen von Herrn Brandes als Vorsitzender des ersten Senats waren. Die war stattgefunden am 16. Juli 2025. Und da ging es einmal um die Anwendung des 8c in einem Rückwirkungszeitraum bei einer rückwirkenden Umwandlung über die Wirtschaftsjahresgrenze hinweg. und einmal um eine verfassungsrechtliche Frage. Da kannst du am besten berichten, Jens, da warst du dabei.
Genau, das kann man relativ kurz machen. Da ging es um eine rückwirkende Umwandlung und im übertragenen Rechtsträger waren auch Verluste. Ja, und die Frage ist, war das nutzbar oder nicht? Und es war interessant, dass das zur mündlichen Verhandlung kam, weil man hätte erwartet, dass der BfH sagt, wir warten mal die Entscheidung zu § 8c KStG des Bundesverfassungsgerichts ab. Und das hat aber der BfH ausdrücklich nicht getan. Ja, das kam auch zur Sprache in der mündlichen Verhandlung. Und wir hatten ja schon am Anfang des Podcasts darauf hingewiesen, ja, dass letztlich die lange Verfahrensdauer möglicherweise die Gerichte dazu neigen lässt, jetzt dann eben auch nach Auswegen zu suchen. Und das kann eben, wenn es möglich ist, eine verfassungskonforme Auslegung sein oder eine Auslegung, die Lücken schließt. Ja, das geht dann vielleicht sogar contra legem, wenn letztlich da eine Lücke im Gesetz ist. Und so ähnlich hätte ich das Gefühl, wird das hier auch ausgehen. Ja, dass der BfH sagen wird, nach dem Wortlaut mag man das so hin auslegen können, dass diese Verluste ja untergehen und nicht genutzt werden können. Aber ob wir nicht das verfassungskonform der Hand gehen auslegen müssen, dass diese Verluste hier auch im Rückwirkungszeitraum, dass wir die zur Geltung bringen und dass wir die abziehen können. Also das, glaube ich, wird das Ergebnis sein, wäre mein Gefühl, Christian. Und finde ich auch gut. Ja, also ich finde das gut, wenn Gerichte sich aufmachen und sagen, da gibt's Lücken und die schließen wir, den Mut haben und das dann nicht vorlegen. Und was man ja auch sagen muss, du hast es ja schon angedeutet, das war die letzte mündliche Verhandlung von Peter Brandes, ja, der das ja über viele Jahre da gemacht hat. Und das war wirklich, fand ich auch sehr anrührend. Der hat ja danach auch wir waren mit Studenten dort, hat sich auch die Zeit genommen, mit denen zu sprechen und hat auch so ein bisschen aus so seinem Richterdasein berichtet, ja, auch so Dinge, die ihn über die Jahre so berührt haben und wie er versucht hat, eben ein guter Richter zu sein. Ja, und da gehört zum Beispiel dazu, dass man eben sich, glaube ich, in einer gewissen Zurückhaltung übt, dass man auch bis zum Schluss, ja, also hat das, glaube ich, ungefähr auch gesagt, Christian hat gesagt, bis zum Schluss muss man sich dazu zwingen, die Offenheit zu haben, auch in eine andere Richtung zu entscheiden. Also bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung. Er sagt auch, das ist nicht immer einfach, weil man natürlich in so eine mündliche Verhandlung geht mit einem Bild, das man sich gemacht hat, man hat sich ja vorbereitet. Ja, aber er hat gesagt, das gehört einfach dazu, ja, dass man diese Offenheit bis zum Schluss hat. Und das muss man sagen, hat auch Herrn Brandes auch wirklich als Richter ausgezeichnet. Ja, ich habe auch den Studenten da gesagt, also wenn es jemand gäbe, wenn es so ein Seminar gäbe oder so oder eine Veranstaltung an der Uni, wie werde ich ein guter Richter? Dann müsste Herr Brandes letztlich das unterrichten, weil er das eben in der Vergangenheit, glaube ich, wirklich in ganz ausgezeichneter Form dort gemacht hat. Ja, also ich glaube, Christian, wir haben ja viele Verfahren auch vom BfH geführt und wir fanden uns da immer gut aufgehoben, auch wenn wir nicht immer gewonnen haben, aber wir hatten immer das Gefühl, dass sich mal jedenfalls das Gericht Gedanken darum gemacht hat, dass wir ausführliche Rechtsgespräche geführt haben und ja, also ich glaube, da können sich, glaube ich, viele ein Vorbild nehmen und auch bei der ganzen Debatte auch, die wir jetzt ja auch erleben, wie wird das Bundesverfassungsgericht besetzt und so, will auch gar nicht da irgendwas zu sagen, wie man das wie entscheidet. Aber ich glaube, eben ein Richter ist eben etwas anderes als ein Rechtsprofessor oder ein Rechtsanwalt. Ich bin Anwalt geworden, weil ich Parteien vertrete und ein Rechtsprofessor ist Professor geworden, weil er vielleicht auch ein Sendungsbewusstsein hat und bestimmte Dinge erforschen will, aber ein Richter, der muss halt eben Interessen abwägen und im Grunde nach der Wahrheit suchen, das braucht eben andere Fähigkeiten.
So ist es. Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Ausgabe, würde ich sagen.
Ja, Jens, das ist gut, dass du das sagst. Ich habe ja bald auch einen Richter bei mir in der Familie mit meiner Frau nach langen Jahren Parteivertretung. Das wird sie sich mal zu Herzen nehmen. Ich werde ihn mal mit Herrn Brandes verknüpfen. Ich glaube, an der Stelle war es das.
Ja, es waren vor allem lange 30 Minuten.
Wir waren es beisammen.
Sehr lange, aber ich fand sie
45.
Ist okay.
Gut. Ja, ja.
Ist okay. Also, wir freuen uns aufs nächste Mal. Mal gucken, ob wir den Monat einzeln machen oder zwei Monate wieder zusammenlegen, je nachdem, wie viel da so kommt. Und wünschen allen Hörern viel Spaß beim Hören und einen guten Monat.
Schöne Zeit. Bis bald.
Tschüss.
Taxpod, der Steuerpodcast.